Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 431.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
Wirtschaftsfaktor Rehabilitation, ein Feature von Stefanie Kowalewski.
Mein Brustbein vorne ran und jetzt versuchen wir die Schulterblätter hinten zusammenzuhalten, wenn die Arme nach vorne gehen. Ne? Also nicht Schulterblätter auseinanderziehen lassen, Kopf ein bisschen gerade. Genau. Haben wir mitgezählt?
Hier und da korrigiert die Sporttherapeutin noch die Haltung des Patienten am Ruderzug. Doch fast am Ende seiner Rehabilitationszeit macht Stefan Matthes das sehr gut.
Ich hatte einen ganz schweren Motorradunfall. So oben in der Schulter alles abgerissen. Dann bin ich operiert worden, mehrfach. Hab ganz viel Metall in den Körper reinbekommen und nach 10 Wochen ungefähr ist er wieder rausgekommen.
Um wieder fit für die Arbeit zu werden, trainiert der 38-Jährige jetzt täglich im Rahmen einer ambulanten Rehabilitation in der Krefelder Einrichtung Salvea. Das liebevoll eingerichtete Gebäude wirkt nicht wie eine Einrichtung für Kranke, eher wie eine Mischung aus modernem Fitnesscenter und Wellness-Tempel. Salvea ist eine von 28 bundesweiten Niederlassungen der Inogis AG, einem der größten privaten Anbieter ambulanter Rehabilitation. Der Reha-Markt ist groß und er wird immer größer, sagte Wilfried von Eif, Leiter des Zentrums für Krankenhausmanagement an der Universität in Münster.
Wir haben im Bereich der reinen medizinischen Rehabilitation ein Marktvolumen von etwa 9 Milliarden Euro. Wir haben etwa 1180 Reha-Einrichtungen in Deutschland und diese Reha-Einrichtungen, die therapieren etwa 1,9 Millionen bis 2 Millionen Reha-Fälle im Jahr. Wir haben dort eine durchschnittliche Verweildauer mittlerweile von etwa 25 Tagen und es arbeiten so circa 120.000 Mitarbeiter in dieser Branche.
Und zwar Ärzte verschiedenster Fachrichtungen, Krankenpfleger, Physiotherapeuten, Logopäden, Sportlehrer, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Psychologen, Arbeitspädagogen, Köche, Büroangestellte, Reinigungskräfte, Hausmeister. Ist die Krankheit so gravierend, dass eine Rückkehr in den Job unmöglich ist? Oder ist der Patient bereits im Rentenalter? Tragen die Krankenkassen die Kosten für die Rehabilitation, sagt Andrea Hilberath, Pressereferentin der Techniker Krankenkasse in Düsseldorf.
Von 2013 zu 2014 haben wir schon 4,3% mehr Ausgaben im Rehabilitationsbereich.
Unter dem Motto Reha vor Rente werden die meisten medizinischen Rehabilitationen von den Rentenversicherungen bezahlt. Nämlich immer dann, sagt Thomas Keck, erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung Westfalen, wenn der Patient noch eine Chance hat, wieder in das Berufsleben zurückzukehren.
Die Rehabilitation der Rentenversicherung zumindest ist ausgestattet jährlich etwa mit 6 Milliarden Euro.
Wir starten mit deiner guten Hand. Die Schulter ist soweit entspannt und es geht los. Ne? Und jetzt gibst du Vollgas. Genau, nicht nachdenken.
Wie sah das vor 4 Wochen aus?
Gar nicht, ging gar nicht. Also es ist immer noch schwierig, auch mit dem nicht ganz 100% gesunden Arm diese Arbeit durchzuführen. Man muss wirklich am Ball bleiben dabei.
Seit nunmehr 4 Wochen kommt er hierher zur ambulanten Rehabilitation. Um möglichst schnell wieder arbeiten zu können, übt der Elektrotechniker Stefan Matthes gerade die drehende Bewegung beim Schraubenanziehen, indem er möglichst schnell bunte Holzklötzchen umdreht.
Ich bin 6 Stunden hier vor Ort und habe Terminplan mit 2 bis 2,5 Stunden MTT-Intensivtraining.
MTT steht für medizinische Trainingstherapie. Dabei wird an speziellen Geräten unter Anleitung die Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination verbessert.
Habe dazwischen drin ein Stündchen Pause, habe dann danach Anwendungen in Einzeltherapie, Feinmotorik, Grobmotorik, auch Bewegungstherapie, Massagen, Elektrotherapie ist hier vor Ort, Wärme und es hilft. Es hilft wirklich, dass man da vorwärts kommt.
Andrea Hilberath.
Das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen hat errechnet, dass die Kosten in der Pflege um 45 Millionen Euro gesenkt werden könnten im Jahr, wenn ein Patient einen Monat später nur in die Pflegestufe 1 eingestuft wird. Das heißt also, wenn man diese gesamte Masse der Patienten nimmt, die einen Monat später in die Pflegestufe 1 kommen, hat man diesen Gewinn von 45 Millionen Euro.
Reha verbessert also die Lebenssituation von kranken Menschen, so dass sie wieder arbeiten oder in ihrem gewohnten Umfeld möglichst selbstständig leben können. Die Leistungen der Rehabilitationseinrichtungen werden jedoch nicht wie bei Krankenhäusern über Fallpauschalen abgerechnet, sondern über einen festgelegten Tagessatz. Die genaue Höhe handelt jeder einzelne Anbieter, ganz gleich ob stationär oder ambulant, mit den Rentenversicherungen und den Krankenkassen aus, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Wilfried von Eif.
Und es hat natürlich einen Einfluss, um welches Krankheitsbild man letztlich verhandelt. Natürlich sind neurologische Erkrankungen mit einem höheren Tagessatz versehen, wie beispielsweise Erkrankungen im orthopädischen Bereich oder Rehabilitationsmaßnahmen im kardiologischen Bereich.
Denn die Therapie nach einem Schlaganfall ist zum Beispiel durch Logopädie und Ergotherapie wesentlich umfangreicher als die Reha-Behandlung eines Kreuzbandrisses im Knie. Ein transparenter Markt ist das allerdings nicht, denn die genauen Tagessätze bleiben geheim. Aber Thomas Keck von der Rentenversicherung Westfalen nennt Durchschnittswerte für eine dreiwöchige stationäre Rehabilitation.
Bei orthopädischen Rehabilitationen als Beispiel dann im Schnitt so um 120 Euro pro Tag. Und wenn Sie kardiologischen nehmen oder die psychosomatischen, die sind ein bisschen teurer als die orthopädischen. Die liegen dann so 125 bis 128 oder 130.
Geld, 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 Geld.
Nimmt man den höchsten Tagessatz, so zahlt der Rentenversicherer für einen dreiwöchigen stationären Reha-Aufenthalt in einer Klinik 2730 Euro.
In einem Einzelzimmer mit Vollpension und Therapieleistungen 6 Stunden am Tag von Montag bis Freitag.
Rund 85% aller Reha-Patienten werden in solch speziellen Kliniken stationär behandelt. Der ambulante Anteil liegt also nur bei rund 15%. Tendenz ist aber steigend. Seit dem Jahr 2000 haben sich die ambulanten Leistungen in der medizinischen Rehabilitation verfünffacht. Auch weil es billiger ist, räumt Andrea Hilberath ein. Sie ist Sprecherin der größten gesetzlichen Krankenkasse Deutschlands, der TK.
Es gilt natürlich auch die Wirtschaftlichkeit. Also ist eine ambulante Vorsorgemaßnahme oder Behandlung am Wohnort medizinisch ausreichend, dann werden natürlich die Kosten dafür nur übernommen.
Denn die Tagessätze bei einer ambulanten Rehabilitation liegen bei durchschnittlich rund 100 Euro pro Tag und Patient. Samt Therapie, Teilverpflegung und oft sogar inklusive Hohl- und Bringservice. Gesundheitsökonom Wilfried von Eif.
Ein Problem ist beispielsweise, dass man aus Kostengründen verstärkt in die Gruppentherapie übergeht, anstatt eine einzeltherapeutische Maßnahmenserie durchzuführen. Das hat natürlich letztlich auch Konsequenzen für das medizinische Ergebnis. Es kann auch sein, dass bestimmte Maßnahmen nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden. Das betrifft beispielsweise die Anzahl von Verbandswechseln. Und es kann auch sein, dass vielleicht die eine oder andere medikamentöse Maßnahme nicht in dem Umfang erfolgt, wie sie erforderlich wäre, weil eben die Medikationskosten zum großen Teil von den Reha-Kliniken selbst zu tragen sind.
Immerhin wird im Schnitt jeder 5. Reha-Antrag von den Rentenversicherungen abgewiesen. Besonders schwierig wird es zum Beispiel für Schlaganfallpatienten, die häufig ein Leben lang begleitende Therapien benötigen. Wenn sie eine 2. oder auch 3. Rehabilitation beantragen, muss die medizinische Notwendigkeit vom behandelnden Arzt schon besonders gut begründet werden. Sind 1995 noch gut 4% der Gesundheitsausgaben in die medizinische Reha geflossen, so waren es 2012 nur noch knapp 3%. Und das, obwohl sich die medizinische Rehabilitation nicht nur für die Patienten lohnt. Sie lohnt sich auch für die Volkswirtschaft, denn sie ist deutlich billiger als Rente und Pflege, rechnet Thomas Keck von der Westfälischen Rentenversicherung vor.
Wenn Sie 5 Monate nach der Reha wieder arbeiten, haben Sie letztendlich die Kosten Ihrer Rehabilitation wieder selbst erwirtschaftet. Das heißt, 1 Euro in die Reha investiert und ich bekomme 5 Euro volkswirtschaftlich über Steuern und Beiträge wieder zurück in die Volkswirtschaft.
Profitieren also alle von einer erfolgreichen Rehabilitation? Nein, nicht alle, wendet Bastian Klüter ein. Der Diplom-Sportlehrer ist der therapeutische Leiter bei Salvea Krefeld.
Wir sehen die Situation auch schon kritisch, denn wir haben eine Mitarbeiterschaft, die einen sehr intensiven Job hat, auch eine hohe Verantwortlichkeit gegenüber unseren Patienten und Kunden, die in die Volkswirtschaft wieder zu integrieren. Dafür ist allerdings der finanzielle Background sehr verhalten, mal gelinde ausgedrückt.
Klar ausgedrückt heißt das, dass die Physiotherapeuten trotz langwieriger Ausbildung, die in den meisten Fällen auch noch selbst finanziert werden muss, eher schlecht bezahlt werden.
Naja, Einstiegsgehälter heutzutage liegen ungefähr bei 1750 Euro brutto. Mit Sicherheit ist es notwendig, dass da eine leistungsorientierte Vergütung möglich wird. Die Mitarbeitersuche, die wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Die Patienten werden älter, die brauchen dann durchaus entsprechende Versorgung. Dadurch wird es sicherlich halt auch nochmal schwieriger, die entsprechende Qualität in den nächsten Jahren halt aufrechtzuerhalten.
Und die Patienten sind auch kränker als noch vor ein paar Jahren, kommen oft viel früher nach einer Operation in die Reha-Einrichtung. Kritiker sprechen hier von blutiger Entlassung bzw. von blutiger Rehabilitation.
Wir merken, dass die Verweildauer kontinuierlich zurückgeht,
erzählt Andrea Hilberath von der Techniker Krankenkasse.
Bei Hüftoperationen in den letzten 2 Jahren um 16%, bei Kniegelenksersatz um 11%. Das ist einmal dem medizinischen Fortschritt zu schulden. Früher war eine sogenannte Hüftprothese viel, viel größer. Der Schnitt, der gemacht werden musste durch Haut und Muskeln, war 20 Zentimeter. Heute sind die Prothesen kleiner, ist der Schnitt nur noch 5 Zentimeter. Dadurch haben sie natürlich auch eine schnellere Wundheilung.
Der Patient kann das Krankenhaus also tatsächlich schneller verlassen, da er dort keine entscheidende Behandlung mehr erfährt, die seine Genesung beschleunigt. Doch damit ist er nicht gleichzeitig fit genug für die Rehabilitation. Gesundheitsökonom Wilfried von Eif.
Das ist insofern problematisch, als diese Übergangszeiten in aller Regel ärztlich unkontrolliert zu Hause stattfinden. Es erfolgt keine Kontrolle der Medikationseinnahme. Möglicherweise verhält sich der Patient nach einer Hüftoperation nicht unbedingt so, wie er sollte. Also eine Übergangszeit ist immer mit Risiken verbunden.
Andrea Hilberath.
Es gibt durch das Krankenhausstrukturgesetz eine neue Möglichkeit, und zwar die Kurzzeitpflege zulasten der Krankenversicherung. Und wenn Sie da einen Patienten haben, der aus der Akutbehandlung aus dem Krankenhaus entlassen wird, aber noch nicht reha-fähig ist, dann war es bis jetzt so, es passierte wirklich nichts mit dem Patienten, aber so kann er in bestimmte Einrichtungen gehen, wo er dann schon reha-fähig gemacht wird, um dann in die eigentliche Reha zu gehen. Während früher die Krankenhäuser die Kosten über die Verweildauer deckten, das heißt, je länger ein Patient im Krankenhaus war, desto mehr verdiente das Krankenhaus, geht es heute über die Fälle. Das heißt, sie müssen viele Fälle in kurzer Zeit abhandeln, um wieder ihre Kosten zu decken. Und das macht sich später auch in der Reha bemerkbar. Das heißt, wenn jemand zu früh entlassen wird, die Fäden noch gar nicht gezogen sind, dann kann er in der Reha viele Therapien gar nicht machen. Und dann verzögert sich das Ganze. Das heißt, die eigentliche Reha, die ja nur 3 Wochen ist, fängt erst nach 2 Wochen an.
Um seine verletzte Schulter passgenau für seinen Berufsalltag zu trainieren, hat Bastian Klüter für den auf dem Bau arbeitenden Elektrotechniker einen individuellen Trainingsplan erstellt.
Also ich stell dir jetzt mal das Gewicht in Kopfhöhe ein. Du arbeitest ja sehr, sehr viel über Kopfniveau. Dementsprechend nehmen wir jetzt mal Gewichte von 4-5 Kilo, die du bitte jetzt kontinuierlich bis zur Ermüdung von diesem Brett in Taillenhöhe auf das hohe Brett in Kopfhöhe ablegen musst. Ne? Wenn du das oben hast, dann nimmst du dir ein nächstes und dann legst du es wieder nach oben. Genau.
Er knirscht zwar noch in den Knochen.
Ja, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also es ist wirklich arbeitstechnisch für mich
besonders fördernd gewesen, weil man sieht auch wirklich, welche verkehrten Bewegungen man macht. Bevor ich hierher gekommen bin, konnte ich den Arm vielleicht bis Schulterhöhe ein bisschen da drüber anheben. Mittlerweile komme ich 180 Grad. Na, also ich komme auf jeden Fall bis oben hoch und ich kann auch wieder belasten.
Gesundheitsökonom Wilfried von Eif.
Sie werden diese Art der Rehabilitation in kaum einem anderen Land auf der Welt finden. Und nicht umsonst sind auch mittlerweile bei den europäischen Nachbarländern doch die eine oder andere Krankenkasse bereit, ihre Patienten auch nach Deutschland zu schicken, um eben eine medizinische Rehabilitation für die Patienten zu bekommen, die weitaus qualifizierter ist als im eigenen Land.
Dank der guten Qualität der ambulanten Rehabilitation kann auch Stefan Matthais jetzt endlich wieder freudig in die Zukunft schauen.
Ja, jetzt bin ich soweit, dass ich nächste Woche wieder einsteigen kann in meinen Beruf zu 98%. Und das ist schon gut so.
Sie hörten ein Feature von Stefanie Kowalewski. In den Zeitfragen Kultur und Geschichte erzählen wir morgen die bemerkenswerte Geschichte der Ratgebersendungen im Deutschen Rundfunk. Hier folgen gleich die Nachrichten. Ihnen einen schönen Dienstagabend wünscht Ulrich Ziegler.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das Vertrauen in die akademische Forschung basiert auf einem Versprechen. Forscherinnen und Forscher selbst geben es ab, indem sie Arbeit nach wissenschaftlich höchsten Standards garantieren. Und trotzdem, immer wieder erschüttern Skandale die Öffentlichkeit. Betrug in der Wissenschaft.
Stammzellenforscherin überführt, Abbildungen manipuliert. Physiker fälscht hunderte von Studien. Minister, Doktorarbeit an Plagiat. Archäologe bringt Funde selbst zur Ausgrabungsstätte.
Wissenschaftler schaffen Wissen. Sie tun dies durch unabhängige Forschung, vollständige Transparenz ihrer Arbeit und in gegenseitiger Kritik. Für den Fall, dass Fehlverhalten sich aufdecken lässt, würde das bedeuten, dass also die Basis unseres Miteinanders hier schwer geschädigt ist, dass wir auch einen schweren Vertrauensverlust untereinander zunächst verarbeiten müssen und auch damit zurückgeworfen werden in unserer wissenschaftlichen Arbeit. Also eine ganz schlimme Situation, die dort entsteht.
Der Mediziner und Psychologe Professor Manfred James Müller von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. In der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung ist Fehlverhalten besonders brisant, weil Forschungsdaten rasch in technische Anwendungen münden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, die Max-Planck-Gesellschaft und zahlreiche Forschungseinrichtungen haben schriftliche Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis formuliert. Für viele Einzelfälle sind diese Regeln zu vage, aber im Prinzip lässt sich nachlesen, wo die Grenze zum wissenschaftlichen Fehlverhalten verläuft.
Also wenn bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, zum Beispiel, dass ich behaupte, ich hätte eine Forschung durchgeführt, eine Studie. Und in Wahrheit habe ich alle Daten erfunden.
Professor Gerhard Fröhlich von der Johannes-Kepler-Universität im österreichischen Linz ist international angesehener Experte für Kommunikation und Fehlverhalten in der Wissenschaft.
Das zweite ist natürlich Plagiate. Ja, und auch natürlich, wenn ich Daten verfälsche, das heißt, es kann nicht das raus, was für meine Karriere oder für meinen Auftraggeber sehr schön gewesen wäre und halt ein paar Todesfälle weglasse.
Frei erfundene Fußnoten täuschen Belege vor, die nicht existieren. Erstes Licht ins Dunkel der deutschen Forschungslandschaft bringt das Projekt Beschämte Wissenschaft, vom Bundesforschungsministerium auf 3 Jahre finanziert. Die Soziologin und Kunsthistorikerin Felicitas Hesselmann gehört als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu dem vierköpfigen Team.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Aufmerksamkeit sehr unterschiedlich verteilt ist.
Falsche Angaben in der Germanistik oder Kunstgeschichte bringen Menschen nicht direkt zu Schaden. Deshalb richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit eher auf medizinische und naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse. Die lassen sich außerdem in Datenbanken leichter recherchieren und ihre Betrugsarten fallen eher auf, zum Beispiel weil ihre Publikationen mit vielen Abbildungen arbeiten.
Man kann diese Abbildungen nebeneinander legen und sagen, ach guck mal, das sollen zwei unterschiedliche Experimente sein, aber das sieht total gleich aus.
Das bestätigt auch der Fälschungsexperte Gerhard Fröhlich.
Also es gibt Gebiete, da kann man eindeutig beweisen, der Mann hat gefälscht. Zum Beispiel Krebsforscher, die haben Untersuchungen gefälscht, bevor sie überhaupt die Geräte gekauft haben, die sie für die Untersuchung brauchen. Das war dann ein wunderbarer Beleg dafür, dass sie das gar nicht gemacht haben können. Während in unseren Branchen, Sozialwissenschaften und so weiter, mein Gott, da können sie nahezu nichts beweisen. Die Fragebogen sind verloren gegangen und dies und das war's.
1997 erschütterte einer der größten Fälschungsskandale die deutsche Wissenschaft. Der Freiburger Krebsforscher Friedhelm Herrmann und sein Team hatten 94 wissenschaftliche Arbeiten mit teils gestohlenen, teils gefälschten Daten veröffentlicht. Der Betrug flog auf, als ein Mitarbeiter einen Außenstehenden um Hilfe bat.
Bei wissenschaftlichem Fehlverhalten, da spielt wieder das Problem mit rein, dass Fehlverhalten halt nicht so genau definiert ist und dass vielleicht unterschiedliche Wissenschaftler ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wo ist jetzt die Grenze.
Einen Verdacht zu haben, reicht in einem Rechtsstaat nicht aus. Ihn zu erhärten, kann bei jahrelangen Manipulationen extrem aufwendig sein. Im Fall Friedhelm Herrmann setzte die DFG eine dreiköpfige Taskforce ein, die ein Jahr nichts anderes tat, als Abbildungen zu analysieren.
Ich höre immer wieder, dass bei vielen Skandalen sich niemand findet, der da Gutachter spielt, weil man muss sich quasi in den Sumpf anderer Leute einarbeiten. Man lernt eigentlich auch nichts dabei, weil ich wieder gar nicht lerne, wie man fälscht. Ich weiß nicht, wie viele potenzielle Affären und Fälle tatsächlich ordentlich aufgearbeitet worden sind.
Wissenschaftler zeigen einander extrem selten an. Entschließt sich doch jemand, einen Betrugsverdacht zu melden, so stehen Ombudsleute heute nicht nur bei der DFG, sondern an vielen Forschungseinrichtungen als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie haben eine schwierige Aufgabe, arbeiten ehrenamtlich und müssen sich in die wissenschaftlichen Gebräuche der verschiedensten Fachgebiete einlesen. Dazu kommt, dass sich jede Hochschule im föderalen Bildungssystem eigene Richtlinien geben kann. Kündigung und der Entzug der Lehrbefugnis oder des akademischen Grades stehen zwar auf den Richtlinienpapieren, kommen aber fast nie zum Einsatz. Formal bindend sind die Schiedssprüche der Ombudsleute ohnehin nicht und auch vor Gericht müssen fälschende Forscher selten mit empfindlichen Strafen rechnen.
Um ein Exempel zu statuieren, zog die Deutsche Forschungsgemeinschaft gegen den Krebsforscher Friedhelm Herrmann und seinen Massenbetrug vor Gericht. Doch das Verfahren wurde gegen eine Zahlung von 8.000 Euro eingestellt. Friedhelm Herrmann behielt seinen Professorentitel und eröffnete in München eine Praxis als Onkologe.
Die Richtlinien der DFG und das Ombudssystem haben bereits mehr Transparenz in Deutschland geschaffen. Weitergehende Maßnahmen lehnt der Deutsche Hochschulverband ab. Es gäbe die Idee, eine zentrale Agentur für wissenschaftliche Integrität einzurichten, wie in Österreich, jenseits der Selbstkontrolle der Wissenschaften. Man könnte eine solche Agentur sogar mit echter Sanktionskraft ausstatten, wie in den USA und Dänemark.
Einige, die sagen, also anonyme Vorwürfe gucken sie sich gar nicht an, weil sie das moralisch verwerflich finden oder weil sie denken, das ist nicht substanziiert, wenn die Leute nicht mit ihrem Namen dahinter stehen wollen. Es gibt aber eben auch die andere Seite, die sagt, ja, anonyme Vorwürfe sind oft ganz wichtige Hinweise.
Was aber steckt dahinter, wenn Forscher betrügen? Im Einzelfall spielen Geltungsdrang, übermäßiger Ehrgeiz, auch Unkenntnis über das saubere wissenschaftliche Arbeiten eine Rolle. Doch die Hauptursachen liegen tiefer. Unsichere Zeitverträge, permanente Konkurrenz.
Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Zeit nicht reicht, um ein Ergebnis, einen Versuch vielleicht nochmal zu wiederholen. Könnte bedeuten, dass ich unter den Druck komme, jetzt bestimmte Daten zu ergänzen und vielleicht auch anders zu interpretieren. Könnte auch bedeuten, dass ich bestimmte Daten weglasse aus den Datensätzen, weil sie vielleicht die Idee, die ich dann entwickelt habe, vielleicht nicht so gut unterstützen wie die Daten, die ich dann publiziere.
60.000 naturwissenschaftliche und medizinische Journale weltweit publizieren rund 20.000 wissenschaftliche Artikel jeden einzelnen Tag. Um die Güte einer eingereichten Arbeit zu bewerten, setzen viele Magazine Gutachter ein, Spezialisten aus demselben Fachgebiet. Sie sollen nicht unbedingt Betrug aufdecken, sondern in kollegialem Vertrauen prüfen, ob ein Manuskript handwerklich in Ordnung, innovativ und schlüssig ist.
Also erstens muss ich sagen, ist Gutachter spielen, und das tue ich ja auch seit Jahrzehnten, ein äußerst unangenehmer Job. Es ist ehrenamtlich, das heißt, das Gutachterwesen ist völlig überlastet, überstrapaziert. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen aus der Physik, die sagen, wenn ich nicht ständig ablehnen würde, dann würde ich pro Woche 3, 4, 5 Gutachten schreiben.
Grundsätzlich steht die wissenschaftliche Gemeinde dem Gutachterverfahren positiv gegenüber. Doch es werden auch Zweifel laut. Vor allem die gebotene Neutralität gestaltet sich schwierig in einer Wissenschaftslandschaft voller Netzwerke und Kooperationen.
Wenn ich heute oder morgen einen Wissenschaftler begutachte, der jetzt in München arbeitet, und ich weiß ganz genau, dass dieser Wissenschaftler in 3 oder 6 Monaten mich begutachten wird, dann bin ich befangen. Das ist so. Da ist keine Unabhängigkeit gegeben.
Seit den 1980er Jahren hat sich in allen wissenschaftlichen Disziplinen eingebürgert, dass Zeitschriften fehlerhafte Fachaufsätze wieder zurückziehen. Sie gelten dann als ungültig.
In der Zwischenzeit ist aber diese Veröffentlichung 300, 400, 500 Mal zitiert worden. Sie ist also schon in die wissenschaftlichen Ergebnisse anderer Autoren mit eingegangen. Und das ist natürlich eine Vorstellung, die also mir sehr viel Kopfschmerzen bereitet.
Meist erscheint dann eine lapidare Meldung, der Forscher habe einen Irrtum in seinen Daten entdeckt oder eine Versuchsreihe nicht reproduzieren können.
Trotzdem zeigt das vielleicht eigentlich nochmal ein anderes Problem, nämlich dass eigentlich der Schaden, der durch Fehlverhalten entsteht, dieser enorme Vertrauensverlust ist in die Wissenschaft.
Unter den Stichworten Open Science und Open Access treten inzwischen eine Reihe von Internetplattformen an, um es besser zu machen. Bei ArcSci können Forscherinnen und Forscher ihre Ergebnisse direkt präsentieren und sich einer öffentlichen Debatte stellen. VroniPlug untersucht deutsche Dissertationen auf geklaute Passagen. Und PubPeer bietet allen ein Forum, die auf die Schwächen publizierter Aufsätze hinweisen möchten.
Diese Plattformen haben sehr, sehr viel Zulauf. Und was man daraus vielleicht sehen kann, ist, dass im Moment schon noch ein Bedarf besteht, irgendwie noch andere Wege zu finden, um solche Verdachtsfälle zu äußern und zu veröffentlichen. Dass im Moment eben so ein Bedarf besteht, der einfach nicht gedeckt wird vom System.
Ein erhebliches Problem liegt darin, dass sich Zeitschriften, aber auch Vorgesetzte und Berufungskommissionen fast nur für sogenannte positive Ergebnisse interessieren. Die bahnbrechende Neuentdeckung, die Hypothese, die sich bestätigt, den heißen wissenschaftlichen Trend. Das treibt Forscher dazu, ihre Daten zu schönen, und es verzerrt die Realität. So überschätzt die Medizin nachweislich die Wirksamkeit von Therapien, weil Studien, die zeigen, dass etwas nicht hilft oder nicht wirksam ist, nicht erscheinen. Ein noch viel größeres Problem. Im Januar 2016 veröffentlichte Professor Ulrich Diernagel eine Untersuchung mit dem griffigen Titel »Sag mir, wo die Mäuse sind«, die internationales Aufsehen erregte. Der Leiter des Charité-Zentrums für Schlaganfallforschung in Berlin hatte zusammen mit seinem Team hunderte wissenschaftlicher Publikationen aus der Grundlagenforschung zu Schlaganfall und Krebs unter die Lupe genommen. Dabei interessierte die Forscher besonders der sogenannte Flow of Animals.
Das heißt letztlich nichts anderes, als dass man in eine Arbeit hineingeht und guckt, schreiben die Autoren, wie viele Tiere sie überhaupt untersucht haben? Finden wir diese Tiere dann in der Auswertung, dort wo sie die Ergebnisse präsentieren, in dieser Anzahl wieder? Und wenn wir sie nicht in dieser Anzahl wiederfinden, sind die Gründe angegeben.
Doch all diese Informationen fehlten in den Publikationen. Die Texte ließen auch fast nie erkennen, wie viele Tiere die Forscher für ihren Versuch genau benutzt haben und wie viele nachher in die statistische Analyse eingingen. Wissenschaftlicher Nonsens. Dazu kommt, dass fast die gesamte medizinische Grundlagenforschung in diesem Bereich offenbar mit extrem wenig Tieren durchgeführt wird, meist nur mit einer Handvoll Mäusen. Was bedeutet es dann für die statistische Tragfähigkeit einer Studie, wenn 1, 2 Tiere einfach aus dem Studienverlauf verschwinden? Ulrich Diernagel und sein Team haben Zehntausende solcher Experimente im Computer simuliert.
Wir waren auch überrascht zu sehen, dass sie also bei so niedrigen Zahlen, wenn sie auch nur ein Tier rausnehmen, sie aus einer Studie, die ein neutrales Ergebnis hat, eine sehr, sehr positive machen können, oder aus einer Studie, die neutral wäre, ein negatives Ergebnis und so weiter.
Das heißt nichts anderes als, Die Aussagekraft der meisten präklinischen Grundlagenstudien zu Schlaganfall und Krebs ist statistisch nicht belastbar und täuscht Effekte vor, die es nicht gibt. Der Wunsch, sich mit der Güte medizinischer Grundlagenforschung zu befassen, entsprang bei Ulrich Diernagel seiner Unzufriedenheit damit, dass mit den Mäusen im Labor so viele Therapieideen gegen Schlaganfall zu funktionieren scheinen, bei Menschen im Krankenhaus aber nicht. Ein Experiment muss mit demselben Ergebnis wiederholbar sein. Der simple Zusammenhang zwischen geringer Versuchstieranzahl und nicht belastbaren Ergebnissen nie untersucht. Das Verschwinden von Versuchstieren nie bemerkt. Gleichzeitig tausende solcher Experimente gemacht, begutachtet und publiziert. Das lässt an der Fähigkeit der Wissenschaft, ihr Tun angemessen zu reflektieren und zu kontrollieren, tatsächlich zweifeln. Industrie und Hochschulen weltweit sind alarmiert. Untersuchungen bringen jetzt ans Licht, dass sich quer durch die naturwissenschaftliche und medizinische Forschung 60 bis möglicherweise sogar 90% der Studien nicht mit demselben Ergebnis wiederholen lassen. Handfester Betrug ist das nicht, wohl aber Unwissenschaftlichkeit.
Ich glaube, dass das insgesamt einen schädlicheren Einfluss hat auf das, was wir tun, als einzelne schwarze Schafe, wo ich ehrlich gesagt skeptisch bin, dass wir die loswerden könnten. Die wird es am Ende immer geben.
Wir können nicht Wissenschaft betreiben wie eine Joghurtproduktion am Fließband. Wir müssen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wenn wir wollen, dass sie seriös arbeiten, viel mehr Zeit gönnen. Und wir müssen ihnen Umwege, Irrwege, ja sogar Fehler verzeihen.
Ein Zeitfragen-Feature von Susanne Billig und Petra Geist. Es sprachen Susanne Billig und Robert Frank. Das waren die Zeitfragen aus Forschung und Gesellschaft. Die Sendung und die einzelnen Beiträge können Sie wie immer auch nachhören und nachlesen unter www.deutschlandradiokultur.de. Hier folgen die Nachrichten.